Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Im Glauben wachsen. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit der Frage, wie unsere Beziehung zu Gott wachsen und stärker werden kann. Die Lektionen laden uns ein, durch Gebet, Bibelstudium und Vertrauen neu in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und auch in Herausforderungen im Glauben standhaft zu bleiben. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einem Thema über geistliches Wachstum, bei dem man nicht gleich an Wachstum denkt. Es geht um Rückschläge. Und wir wollen darüber nachdenken, wie Rückschläge womöglich sogar das meiste geistliche Wachstum bewirkt. Bin ich gespannt. Wir sprechen hier mit der Carmen. Carmen, schön, dass du dabei bist. Jürgen, freue mich. Hannes, immer eine Ehre, mit dir zusammen die Gesprächsrunde aufzuhören.
Mit dir, Martin.
Ja, ich bin der Martin, stimmt. Und wir wollen mit einem Gebet starten. Unser Vater im Himmel. Ja, Rückschläge. Das trifft uns wohl alle hier. Und ich bin mir sicher, dass es auch dich trifft, wenn deine Jünger, Jüngerinnen, Nachfolger das erleben. Überhaupt, wenn alle Menschen Leid erleben, das ist nicht das, was du willst. Und so bitten wir dich, dass du durch deinen Geist uns anleitest, hier tiefer einzusteigen und zu sehen, wie Leid oder Rückschläge tatsächlich auch mit geistlichem Wachstum zu tun haben. Danke, dass du es tun willst. Amen.
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 Gleich am Anfang eine Frage für uns, wenn Rückschläge kommen, wie reagierst du ganz natürlich? Was ist so die erste Reaktion beim Rückschlag? Und dann könnt ihr natürlich auch überlegen, was sind denn so Rückschläge, damit wir verstehen.
Frust, hätte ich jetzt mal gesagt.
Frust?
Ja. Wenn ich zurückgehe einen Schritt, dann ist das frustrierend.
Also du denkst an die Berge, oder?
Nein, aber auch dort ist es frustrierend, wenn ich umkehren muss. Aber wenn man sich für etwas engagiert und vorankommen möchte und dann zurückfällt, dann, ja, Ziel nicht erreicht.
Ja.
Also wie mir vor über 20 Jahren die Achillessehne abgerissen ist und man im Spital und bei den Ärzten ist, jeder Arzt, es waren ja immer unterschiedliche, jeden Arzt habe ich gefragt, warum ist mir das passiert? Und schlussendlich habe ich auch Gott gefragt, warum ist mir das passiert? Welchen Sinn hat das? Es behindert mich ja nur. Ne? Was soll ich lernen? Oder kann ich was dabei lernen? Welchen Sinn hat das? Also diese Warum-Frage, die hat mich beschäftigt. Ich würde es nicht sagen gequält, aber sie hat mich beschäftigt.
Danke, Hannes.
Ja, ich bin von der Persönlichkeit her eher so, dass wenn Rückschläge sind, ist passiert, abgehakt, weiter. Das mag nicht jeder so und haben manche ein Problem damit, aber ja, ich schaue halt, dass ich das so schnell wie möglich hinter mir lasse und dann gleich wieder weiter. Ja. Weil das ist Vergangenheit, kann ich nicht ändern und weiter.
Hm. Auch nicht zu lange in dieser Situation bleiben, wenn es geht.
Ja.
Mhm. Flucht nach vorne.
Ja.
Okay. Schauen wir uns ein paar Szenen an, die unsere Studienanleitung als Rückschläge bezeichnet. Wir beginnen mal im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Da die letzten Verse, die Stillung des Sturms. Ich würde sagen, wir lesen das mal einfach so am Stück. Wer mag mal Jesus lesen von euch?
Ja, geteilte Rollen.
Hannes, du bist Jesus, okay. Und wer sind die Jünger? Das wäre in dem Fall wahrscheinlich Jünger, ne? Jürgen und Jünger. Und Carmen, du bist der Erzähler.
Okay.
Ja. Hast am meisten zu lesen.
Wunderbar.
Gut.
Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen.
Hannes?
Oh. Das ist jetzt zu schnell gekommen. Ja. Ja. Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen.
Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großes Windtreiben, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Das war hinter dem Boot und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm.
Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen?
Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer.
Schweig, verstumme.
Und der Wind legte sich. Und es stand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen.
Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben?
Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander.
Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und die See ihm gehorchen?
Ja, danke schön. Ich stelle euch so eine Frage, wie ich sie oft gern bei der Andacht zum Sabbatbeginn oder Sabbatschluss stelle. Was an dieser Geschichte fällt euch auf? Und wir machen das im Zusammenhang mit Rückschläge, Leid.
Ja, was mir bei der Geschichte immer am meisten auffällt und fasziniert, das muss ja ein heftiger Sturm gewesen sein. Und da kommt Wasser ins Boot und Jesus schläft tief und fest.
Merkt nichts.
Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Also bezogen auf Rückschläge, bleib ruhig und entspannt, tiefenentspannt, egal welche Rückschläge. Genau, also das fasziniert mich am meisten an dieser Geschichte. Ja. Der schläft tief und fest.
Tiefenentspannt.
Also, dass Jesus hier schläft, das ist das eine, was mich auch überrascht. Aber das andere sind auch die Jünger. Ein paar von ihnen sind immerhin Fischer. Die kennen den See, die wissen, wie es dazu geht. Die haben sicher auch schon einen Sturm erlebt. Und was machen sie? Sie verlassen sich auf ihre eigenen Kräfte und versuchen, vielleicht haben sie ein Gefäß gehabt oder auch nicht, oder mit den bloßen Händen da das Wasser, das hineinquillt, irgendwie rauszubringen, was aber ein sinnloses Unterfangen ist, weil einfach zu viel Wasser kommt durch den Sturm, durch die Wellen. Aber sie versuchen es mit ihren eigenen Möglichkeiten, in ihrer eigenen Kraft, und sie versagen dabei. Das ist das, was mich da irgendwie fasziniert an dieser Geschichte.
Ich finde den Wechsel von Theorie und Praxis so spannend. Davor hat er gepredigt über Senfkorn. Und ich glaube, alle werden das abgenickt haben und wir sagen, jawohl, genau so ist es. Das ist klar, das schaffen wir so. Und dann ganz kurz drauf, wenn es dann so praktisch wird, dann ist die Theorie ganz weit weg. Und auf einmal merkt man, es geht vielleicht doch nicht so einfach, wie man sich's nur gedacht hat.
Danke für eure Beobachtungen. Also da ist viel dabei, wie wir grundsätzlich reagieren, gerade so, wenn jetzt die Situationen angespannt sind. Ne? Vergessen, was wir gelernt haben.
Selber versuchen.
Wir reißen uns zusammen, machen was, ja. Wie interpretiert ihr diese Frage? Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? So bei mir in der Luther. Was für ein Bild von Jesus haben diese Jünger hier?
Es ist irgendwie so ambivalent. Sie sprechen ihn ehrfurchtsvoll als Meister oder Lehrer an. Aber andererseits trauen sie ihm nicht zu, dass er hilft. Andererseits machen sie ihm fast den Vorwurf, du kümmerst dich nicht um unser Wohlergehen. Und das ist irgendwie ein Widerspruch. Nicht? Sie kennen doch Jesus schon seit einiger Zeit, ja, und sie wissen, wie er ist. Und dann stellen sie so eine Frage. Das ist irgendwo ein bisschen enttäuschend. Aber das ist natürlich eine Lebenssituation, die real ist. Und so kann es uns ja auch gehen. Dann.
Bist du enttäuscht über die Jünger oder sind die Jünger enttäuscht über Jesus?
Na, beides. Ne? Okay. Du kümmerst dich nicht. Wir kämpfen da. Du hilfst nicht mit. Wir sind völlig alleingelassen, so nach dem Motto.
Es sind, glaube ich, einfach Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Man geht von einem gewissen Standard aus, sagt, das wäre jetzt normal. Und Jesus spielt er nicht mit in dieser Rolle.
Wir hatten vor kurzem einen Betriebsarzt bei uns, ich glaube letzte Woche war das so, und da kamen wir so ins Gespräch und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf Leid gekommen sind, aber er stellte die typische Leitfrage. Wenn es dieses Leid in der Welt gibt, er hat dann auf Kriege hingewiesen, die es gerade aktuell so gibt, wo ist Gott? Ich meine, hier war ja Gott, Jesus, Sie haben ihn vielleicht noch nicht als Gott betrachtet, so mitten unter Ihnen, kümmert es dich nicht? Wir stellen ja diese Frage auch, warum stellen wir diese Frage? Glauben wir wirklich, dass Gott sich nicht kümmert, wenn wir im Leid sind oder was ist das?
Ich glaube, dass wir einfach oft nur die Situation vor Augen sehen, so wie die damals auch. Die sehen halt den Sturm, die kennen das Wasser von früher und die wissen, dass es ja wirklich gefährlich werden kann.
Ja.
Ich glaube, dass das oft das Problem ist, einfach nur den Blick auf die momentane Situation zu richten und nicht diesen Weitblick, was so im Hintergrund abgeht oder den Blick auf die Ewigkeit und auf die Größe Gottes.
Blick bewahren.
Das Gleiche wie mit Petrus, wo er auf dem Wasser geht. Nicht den Blick auf Jesus gerichtet, ja, sondern den Blick dann auf Sturm, Wasser gerichtet. Und dann kann es gefährlich sein. Dann passiert es.
Ja, Jürgen, ich lerne das. Also wenn Leid kommt, Blick auf Gott bewahren. Ist gar nicht so einfach. Ne? Lasst uns die nächste Geschichte lesen.
Darf ich noch zu dieser Geschichte was sagen?
Aber sicher, bitte, gerne.
Also Sie sind in einer schwierigen Situation, vielleicht sogar lebensbedrohlich, weil ich weiß nicht, wie weit Sie vom Ufer entfernt sind und Sie nicht wissen, ob Sie da schwimmend überhaupt noch zurückkommen könnten. Hätten Sie diese Situation nicht erlebt, hätten Sie dann diese Schlussfrage im Vers 41, wer ist denn dieser? Hätten Sie diese Frage auch nicht gestellt. Also Sie haben ein Gottesbild, Jesus kümmert sich nicht im ersten Schock und Moment, wo Sie sehen, die Wellen sind so bedrohlich. Aber nachdem diese schreckliche Situation vorbei ist und Sie sozusagen neu durchatmen können, erkennen Sie etwas über Gott oder über Jesus in dem Fall, das erstaunlich ist. Wer ist denn dieser? Das ist Bewunderung. Ja, das ist reine Bewunderung.
Also es wäre ja schön, wenn bei unseren Leitsituationen oder schlechten Momenten genau sowas passiert.
Nicht immer wird das der Fall sein, da müssen wir auch wieder realistisch sein. Aber manchmal kann uns das Leid tatsächlich eine neue Tür eröffnen, wo dann Wundersames, Positives passiert, das wir vorher nicht erwartet hätten.
Also das war jetzt eine spannende Überleitung, sage ich mal, zur nächsten Geschichte. Lernen die da auch so etwas? Wir schauen uns die Geschichte in Markus 5 an. Geht ja fast gleich weiter. Im Vers 21 kommt Jesus da wieder an einer Stelle, an seiner Lieblingsstelle. Und dann passieren zwei Sachen. Wir haben ja hier so eine Sandwich-Geschichte, Markus, ja, ihr kennt das. Der hat uns da so ein Sandwich bereitet mit Jairus kommt und nachher geht's bei Jairus weiter und dazwischen ist noch eine andere Geschichte. Und diese zwei Geschichten, nämlich der blutflüssigen Frau und der Tochter des Jairus, die beleuchten sich gegenseitig. Das machen so Sandwich-Geschichten und deshalb meine erste Frage. Lasst uns mal Parallelen und Unterschiede beim Leiden dieser zwei Frauen sammeln. Was würdet ihr sagen, was ist hier ähnlich, was ist hier anders? Und vielleicht sehen wir, wie viel das abdeckt vom Leben.
Naja, es geht um zwei weibliche Personen. Es geht immer um die 12 Jahre in beiden Fällen.
Ja. Mhm.
Es geht dann auch um den Glauben. Und das sind schon Geschichten, die irgendwie zusammenpassen. Jemand ist krank, jemand ist schwer krank und es passiert ein Wunder, das ist auch wieder gleich.
Jetzt können wir fast kaum noch was dazu fügen, aber was gibt's noch für Parallelen und Unterschiede?
Also mir ist noch was aufgefallen, beziehungsweise habe ich mir das früher schon in meiner Bibel unterstrichen. Mhm. Der Jairus kommt hin und fällt vor ihm zu seinen Füßen. Und das macht dann diese blutflüssige Frau genauso. Also es sind wirklich erstaunlich viele Parallelen da. Und wahrscheinlich gäbe es noch weit mehr.
Und da könnte man vielleicht auch noch ein bisschen so sagen, sie tut es am Anfang nicht. Und nachdem da was passiert, macht sie ein bisschen das, was die Jünger erlebt haben, dann macht sie es. Ja, Jairus geht da gleich so direkt darauf hin.
Ich habe zwei Unterschiede. Das eine wäre, Jairus ist in der Gesellschaft anerkannt, der ist wer.
Ja.
Und die Frau dürfte wahrscheinlich gar nicht dort sein, von ihrem Status, weil sie unrein ist.
Stimmt, ja.
Und sie leidet schon sehr lange. Und ich glaube, dass die Tochter jetzt vielleicht akut krank ist, aber halt im Sterben ist. Aber für beide ist es so sehr zum Ende hingerichtet.
Chronische Krankheiten, akute. Mhm. Wenn es um Krankheiten geht, versteht jeder von uns, das haben wir auch immer wieder. Ja. Mhm. Und der Status spielt keine Rolle. Leid kann jeden treffen. Ja. Habt ihr noch etwas? Ich denke dran, dass die Frau hat keinen Fürbitter. Jairis Tochter hat einen mächtigen Fürbitter, ihren Vater, der alles tun wird, um Jesus ins Haus zu holen.
Und Jesus erfüllt einmal mehr wieder nicht die Erwartungen, die die Gesellschaft an ihn stellt. Weil die würden wahrscheinlich erwarten, dass der, der den größeren Einfluss hat, zuerst drankommt.
Ja.
Dass die Tochter vorgezogen wird, vor allem weil es auch akut ist, was eigentlich Sinn machen würde auch.
Auch menschlich betrachtet kann man das irgendwo nachvollziehen. Ne?
Das stimmt, das habe ich mir selber als Vater auch gedacht. Wenn du jetzt als Vater kommst und dein Kind liegt im Sterben und du willst jetzt an Jesus seine Hilfe und der lässt sich da so lange Zeit und dann kümmern sie sich nur um die Frau und fragt nur, wer hat mich da berührt, das sind wie viele Leute.
Und sie fängt an, langsam ihre Geschichte zu erzählen.
Du denkst dir halt so menschlich gesehen als Vater, dein Ernst, mach doch weiter, mein Kind liegt im Sterben. Und die stirbt ja dann auch. Und das erfährt er auch. Also es ist schon eine harte Prüfung auch für den Vater. Allerdings. Menschlich gesehen.
Stellt euch vor, ihr müsstet eine Predigt oder vielleicht eine Andacht zu dieser Doppelgeschichte halten. Und es soll eine Ermutigung sein für Leute, die leiden. Welchen Gedanken würdet ihr hier hervorheben aufgrund dieser Geschichte?
Ja, ich würde zwei Gedanken. Erstens, dass es manchmal sein kann, dass Jesus Leid schnell erhört, so wie bei der Frau. Aber der zweite dann, wie bei dem Vater, dass es oft ein bisschen länger dauern kann, um deinen Glauben zu prüfen, aber trotzdem dann am Ende gut ausgeht.
So wie du vorher bei der anderen Geschichte gesagt hast, ne? Es ist in beiden Fällen so, dass jemand zu Jesus hin will. Also man merkt die eigene Not, man weiß, man hat keine eigene Lösung dafür und man hofft, dass Jesus die Lösung bieten kann. Und solange Hoffnung da ist, sage ich, ist das Leid ertragbar.
Was ist mit deiner Predigt, Carmen?
Das muss gut überlegt sein. Ich glaube, es ist einfach dieses an etwas festhalten, egal wie lang es schon geht, und einfach diese Gewissheit haben, Gott übersieht keinen. Ich kann zu ihm kommen, egal wie unglaublich die Krankheit ist. Es ist immer, er ist die Lösung dafür. Also es ist für ihn nicht unmöglich. Egal, ob das zum Sterben ist oder ob sonst alle gescheitert sind. Und ich muss nicht laut sein. Es reicht eine Berührung. Es reicht einfach, mich nach ihm auszustrecken.
Also dieser starke Wunsch dieser Frau, der ist faszinierend. Im Bibelbericht habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das dann noch einmal bei Ellen White nachgelesen und man vergisst oder ich vergesse immer wieder Sachen. Und sie betont, sie hat Angst, dass sie gar nicht nahe an ihn herankommt. Und dann streckt sie ihre Hand aus, wahrscheinlich so mitten aus der Menge, die vorüberzieht und erwischt ihn ganz hinten am Gewand noch. Ja? Also dieser unbändige Wunsch, nahe an Jesus heranzukommen. Also das ist für mich schon beeindruckend. Und was wäre gewesen, wenn nichts passiert wäre? Wäre sie dann doch glücklich geworden oder wäre, also hätte ihr das genügt, so die etwas zu ferne Begegnung mit ihm zu haben? Hätte ihr das allein schon geholfen? Aber nein, Jesus ist viel zu gnädig. Er kann nicht weitergehen. Und führt dann sogar ein Gespräch mit ihr.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Festhalten und nicht aufgeben. Also wenn ich das einmal gehört habe und für mich annehmen kann, dass ich sage, egal was ist und wie lang es dauert, ich weiß, er hört es trotzdem. Und das gibt, glaube ich, irrsinnig einfach auch Auftrieb, nicht zu resignieren.
Weil du das gerade sagst von Ellen White, fällt mir auch was ein, schon länger gelesen. Sie wollte schon am Ufer zu ihm hinkommen und hat es nicht geschafft wegen der Menge. Also wenn ihr jetzt gerade nicht resignieren. Also manchmal versucht man sogar durchzudringen und glaubt, man schafft es nicht. Mhm. Jetzt will ich nicht spekulieren, ob Jesus das eh schon gewusst hat, dass sie da ist und nicht kann und er weiß, es wird dann woanders passieren, aber sie hält fest. Der Jairus, der wird sich wahrscheinlich die Menge geteilt haben, als der durchgeht als Synagogenvorsteher, ne? Und er hat es einfach, ihn zu erreichen, die Frau nicht.
Ja, und vor allem, was mir noch einfällt, ist, die hätten ja alle sagen können, ja, jetzt warte mal zu der Frau. Mhm. Der Jairus war zuerst da und seine Tochter liegt im Sterben. Ja. Aber die sehen ja nicht dieses ganze Leid dieser Frau schon vorher, diese ganzen 12 Jahre und wie du jetzt erwähnt hast, dass sie davor am See schon zu ihm wollte und jetzt gerade noch so sein Gewand berührt. Die leidet ja schon viel länger. Und das sehen ja wir von außen meistens ja gar nicht. Das ist schön zu sehen, dass Jesus das sieht, dass Gott das sieht.
Man könnte ja irrtümlich meinen, da ist ein bisschen Aberglauben mit im Spiel, nicht? Sie meint, wenn sie ihn irgendwie von hinten noch erwischt und berühren kann, dann reicht das schon, um gesund zu werden. Und Jesus sagt, nein, nein, er stellt das fast richtig, nicht? Sagt, nein, nein, das war nicht die Berührung allein, sondern das war der Glaube, der dahinter steckt. Der hat dich. Und dann zögern die Übersetzungen ein bisschen, wie sie es übersetzen sollen. Dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dir geholfen. Und man könnte auch übersetzen, dein Glaube hat dich gerettet. Dieses Wort sozo, das da im Griechischen steht, wenn Paulus es verwendet, da geht es um Erlösung, um Errettung. Aber wenn es in den Evangelien bei einer Krankenheilung vorkommt, dann heißt es mehr gesund werden, geheilt werden. Aber das eine und das andere, beide Ebenen schwingen da in dieser Geschichte natürlich mit. Und das ist schon faszinierend. Also der Glaube kann in einer Notsituation, und wer weiß, vielleicht hat sie damit gerechnet, es wird nie wieder besser, 12 Jahre, ich weiß nicht, wie man sich dann fühlt, die Ärzte können nicht helfen, vielleicht ist mein Lebensende sehr nahe, also das könnte ja mitschwingen, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und der Glaube, dieser Wunsch, zu Jesus zu kommen, das hat geholfen und gerettet, beides, ne?
Ich überlege gerade, sollen wir jetzt schon so ein bisschen rein ins Leid runter oder sollen wir noch Hiob und Amos Jünger vorher machen? Weil die Frage, die sich hier mir aufstellt, die eine stelle ich vielleicht doch. Der Glaube hat sie gerettet. Wie erklärt er das, dass manche Leute bei ähnlichen Situationen den Glauben umklammern als vorher gläubige Menschen und manche, die... Ich will jetzt bewusst nicht das Wort anscheinend verwenden, die vorher auch gläubig waren, lassen los. Und der Glaube ist für sie bedeutungslos geworden angesichts des Leides. Wie ist das? Wie hattet ihr mit dem fertig?
Also ich persönlich glaube sowieso, dass du in deinem Leben immer wieder vor Situationen gestellt wirst oder zu Situationen in deinem Leben kommst, wo du geprüft wirst oder wo es dann drauf ankommst, entscheide ich mich trotzdem für Gott, weiterhin an Gott festzuhalten, eine negative Situation, oder entferne ich mich von Gott? Ich würde jetzt mal eben auf Leid bezogen, wenn dir Leid in deinem Leben widerfährt, hältst du trotzdem am Gott fest, auch wenn du vielleicht im Moment nicht das Gefühl hast, dass er da ist oder dass er dir hilft oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass das dann so gewisse Situationen im Leben sind, wo entweder der Glaube stärker wird und die Beziehung stärker wird, das Vertrauen stärker wird, oder eben dich eher mehr wegbringt. Was aber nicht heißt, dass du nicht wieder zurückkommen kannst.
Also im Weltkrieg soll es Soldaten gegeben haben, die in den Krieg mussten und Not lehrt beten, die dann irgendwie zurückgekommen sind und gläubig geworden sind. Und dann gab es andere Soldaten, die sind in den gleichen Krieg gezogen und haben gesagt, wie kann ein liebender Gott dieses Leid und diese Katastrophe zulassen und sind ungläubig zurückgekommen. Was lerne ich aus so einem Vergleich? Der Krieg war nicht das Entscheidende. Es muss ein anderes Kriterium geben, warum der eine glaubt und der andere eben nicht glaubt. Weil die Situation war wahrscheinlich relativ ähnlich oder gleich, die sie erlebt haben. Mhm. Also es braucht andere Kriterien. Die Notsituation soll nicht mein Kriterium werden, ob ich glaube oder nicht glaube. Das ist so jetzt für meinen Verstand ein Versuch, selbst im Leid, sollte es auf mich jetzt irgendwann zukommen, standhaft zu bleiben, gläubig zu bleiben.
Ich glaube, es ist ganz schwer, einfach in die anderen reinzusehen und das zu beurteilen, an was liegt's jetzt oder wieso reagiert der eine so oder so? Aber für sich selbst die Frage zu stellen, ist, glaube ich, wichtig. Und ich denke, manchmal hilft es, die Emotionen zuzulassen in dem Moment. Und man darf ja ruhig frustriert sein, man darf ja auch Gott nicht verstehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dort nicht stehen zu bleiben und diesen Grundglauben an dem festzuhalten und dadurch durch die Krise zu gehen. Weil wenn ich wenn ich da das Kind mit dem Bade ausschütte und sage, es ist jetzt nicht so, es ist so ganz oder gar nicht, und wenn ich es jetzt nicht verstehe oder wenn der Schmerz so übermächtig ist, dann kann ich mit dem Ganzen nichts mehr anfangen, dann laufe ich Gefahr, etwas, was mir Halt gibt, einfach auszuschütten, wegzugeben. Und wenn ich dann das nicht mehr aufnehme und es einfach abschließe und mich abschotte, ich glaube, dann tue ich mir selbst Schaden damit. Also wenn ich mir das vorher vielleicht schon bewusst mache, weil ich glaube, in der Situation ist es oft einmal nicht logisch. Also da bin ich nicht rational, da bin ich verzweifelt und da dominieren andere Dinge. Aber einfach diese Offenheit zu behalten, zu sagen, lieber Heiland, ich verstehe es nicht oder ich kann es auch nicht akzeptieren, aber hilf mir, und diese Hand trotzdem auszustrecken und nicht zurückzuziehen, ich glaube, das ist wesentlich.
Ich werfe mal einen Satz ein, dann könnt ihr auf den Satz reagieren. Dein Leiden wird mehr von dem bestimmt, was in deinem Herzen ist, als von dem, was in deinem Körper oder in der Welt um dich herum ist. Was haltet ihr davon? Geht's beim Leiden mehr um dein Herz oder geht's um das Leid, das dich befällt als Christ?
Es geht, glaube ich, schon darum, wie gehe ich mit meinem Leid um oder mit der Situation, die schwierig ist. Oder kann mich noch erinnern, wie meine Mutter gestorben ist. Es ist jetzt schon 20 Jahre her. Nicht? Aber die Mutter ist eine besondere Person für jeden von uns. Und es hat sich abgezeichnet, sie ist ein paar Wochen im Spital gelegen, im Koma, und ist dann einfach eingeschlafen. Es war also nicht überraschend und plötzlich. Und dann waren wir bei meinem Vater und sind ein paar Tage dort geblieben und haben alles vorbereitet, auch für die Beerdigung. Und immer am Abend, wenn ich mich ins Bett gelegt habe, in der Wohnung meiner Eltern, meine Frau war mit, die Kinder waren mit, ja, musste ich weinen. Die Emotionen waren dann irgendwie da. Untertags war man so beschäftigt, aber am Abend kamen die Tränen. Und das hat einige Tage gebraucht, bis ich das wieder ablegen konnte. Ich habe gewusst, sie war sehr gläubig. Ich habe damals zu meinen Geschwistern und zu meinem Vater gesagt, wenn jemand in den Himmel kommt, dann meine Mama, ja, oder unsere Mama. Ne? Also das war keine Frage, das hätte ich nie bezweifelt. Und trotzdem war die Traurigkeit so da. Und ja, irgendwann gibt es ja auch so Trauerphasen, dann kann man das bewältigen. Aber das, was im Herzen ist, spielt wahrscheinlich wirklich mehr die Rolle als die Umstände. Der Tod war da, die traurige Situation war da, aber das Vertrauen, dass der liebe Gott mit meiner Mama gnädig sein wird, das war riesengroß. Ja. Und dann sind so, wie sagt man so schön, zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Die Traurigkeit und andererseits die Gewissheit, der liebe Gott wird ja gnädig sein.
Und der Hiob, den bringe ich jetzt mal hier hinein, der ist ja, wenn man an Leid denkt und an Menschen in der Bibel, dann ist Hiob der leidende Mensch, ganz klar. Und können wir jetzt fragen, warum macht es ihn zum leidenden Menschen? Ja, schau dir sein Leben an und was er erlebt hat. Aber die meisten Kapitel im Buch Hiob gehen ja dann nicht um das faktische Leid, sondern wirklich darum, was macht sein Herz mit diesem Leid? Ist für euch der Hiob jetzt so eher ein Vorbild, wie man mit Leid umgeht, oder könnt ihr euch nicht so gut mit ihm identifizieren? Sagt ihr, Hiob ist mir ein bisschen suspekt. Wie sieht es bei euch aus?
Nee, ich wäre sowieso vorsichtig, so Dinge zu pauschalisieren, weil wir sind verschiedene Charaktere und jeder geht anders mit Dingen um. Ich habe das auch erlebt, dass ich früher immer geglaubt habe, die anderen müssen es so umsetzen wie ich und habe nicht verstanden, wenn die das nicht so machen, habe aber gelernt,
abschütteln und weitergehen.
Das ist, ja genau. aber dann habe ich gelernt, das ist halt mein Weg, das ist mein Charakter und ich kann gut damit. Aber andere gar nicht. Du musst jetzt schon drauf schauen. Du kannst jetzt auch nicht sagen, ja, so wie Hiob das gemacht hat, muss jetzt jeder so machen und jeder muss so glauben und handeln und so weiter. Ich finde, du musst jetzt schon schauen, dass du individuell immer auf die Leute eingehst.
Gibt es etwas von Hiob, Jürgen, wo du sagst, das würde ich gerne in meinem Leben noch ein bisschen mehr umsetzen wollen?
Da muss ich jetzt noch nachdenken.
Das ist immer gut, dann war die Frage nicht so schlecht.
Ja, was mich bewundert ist, dass da auf ihn eingeredet wird von vier Freunden, meinst du? Ja,
zum Schluss,
ja. Und der aber trotzdem immer an Gott festhält, verliert alles, seinen Besitz, seine Kinder, seine Frau ist gegen ihn. Das bewundert mich schon, oder das fasziniert mich. Diese Standhaftigkeit im Glauben Gott gegenüber.
Wie sieht's bei euch aus?
Also bei der ganzen Hiob-Geschichte, für mich ist immer der letzte Satz so quasi, jetzt verstehe ich dich noch mehr. Und so, es kommt so rüber, ich hätte es nicht missen wollen. Und das ist für mich so unglaublich. Also wenn man sich das einmal so wirklich real vorstellt, es ist ja trotzdem alles weg. Es sind ja nicht die gleichen Kinder, die er dann nochmal kriegt. Das ist, die Person ist weg. Und der Moment und dieses ganze Elend, das da kommt, von, ja, über körperlich, über existenzielle Sachen. Also das ist so massiv, wo du sagst, da ziehst du eigentlich die Füße weg und trotzdem möchtest du es nicht missen. Und ich sage, wow, das, ich glaube nicht, dass ich es mir wünsche, aber die Erfahrung oder dieses, der Output, der rauskommt, der ist für mich schon faszinierend und erstrebenswert. Ich sage, hilft mir einfach, wenn ich Sachen nicht verstehe oder wenn Leid da ist, zu sagen, wenn ich bei Gott bleibe, dann kann ich draus wachsen. Dann wird aus dem trotzdem was Gutes.
Der Gedanke gefällt mir. Also da ist Leid so etwas. In der Theologie sagt man manchmal, das tut Soul-Making machen. Also das macht die Seele. Und der Hiob sagt es ja noch, bevor die Kehrtwende, die äußere Kehrtwende in seinem Leben eingetreten ist. Das sagt er schon, jetzt habe ich dich wirklich gesehen und gehört. Aber du drückst was aus, das würde ich gerne als Frage noch in die Runde geben. Philipp Yancey hat es mal gesagt, der Schmerz oder das Leid ist das Geschenk, das niemand will. Bekommen Menschen, die durch Leid gehen, Rückschläge erleiden, einfach mehr Erkenntnis über Gott? Ist das wirklich etwas, was unsere Seele mehr formt, als wenn wir ganz einfach durchs Leben gehen und es passiert nichts groß?
Ich glaube nicht, dass es ursprünglich von Gott so gedacht war, dass wir Leid brauchen, damit wir charakterlich wachsen können. Aber ich glaube, dass wir in der Sünde, in der wir sind, einfach dadurch müssen zum Teil. Ja. Weil wir das oft einmal, ich weiß nicht, das kommt vielleicht falsch, wenn ich sage, dass wir das oft einmal selbst erzeugen, aber wir leben in einer sündigen Welt und daher ist das vielleicht der Weg jetzt, der sein muss. Also, weil sonst irgendwie spießt sich ja, weil ich sage, ich habe einen liebenden Gott, der das Beste für mich will, aber er benutzt Leid, damit ich charakterlich wachse. Also ich glaube, es ist nicht der einzige Weg.
Ja.
Aber es ist ein Teil dieser sündigen Welt, dass ich auch durch das Negative was Positives mitnehmen kann. Vielleicht so.
Also
es ist nicht nur dass nicht das Negative nur überwiegt, sondern selbst aus dem Negativen kann was, aus der Asche vom Vulkan kann ein Tropenwald entstehen, ja.
Ich verstehe, dass du da so vorsichtig vorangehst und dich auf alle Seiten absicherst. Ich verstehe das. Und trage trotzdem Rechnung, wie es bei mir ist, wenn ich Menschen begegne, die durch tiefes Leid gegangen sind, was ich für Leid halte und bei Gott treu geblieben sind, dann höre ich genau zu, wenn diese Leute reden.
Der Hiob tut mir ja wirklich leid. Seine Kinder sind tot, auf seine Frau ist kein Verlass. Und dann kommen die Freunde, die sind auch nicht besser. Ja? Also wenn ich jetzt Krebs entwickeln würde, ich hätte eine Frau, ich hätte Kinder, ich hätte Leute und Freunde, die auf meiner Seite stehen würden, nicht so wie die Freunde von Hiob. Und so ist er wirklich völlig allein gelassen. Und das ist echt hart, richtig hart. Und zum Schluss gibt's ein Happy End. Was noch brutal ist an dieser Geschichte, wir sehen von Anfang an hinter die Kulissen, was da passiert und warum es passiert. Das hat aber ein Hiob wahrscheinlich nicht können. Wer weiß, ob er das bis zum Schluss seines Lebens konnte. Und wer weiß, ob er je geahnt hat, dass sein Leben und sein Leid eine Hilfe einmal für viele andere Menschen in der Zukunft werden könnte. Und dann denke ich auch an den Hebräertext, wo Paulus sagt, Jesus ist ein Hohepriester, der sehr wohl mitleiden kann mit uns. Der weiß, was Leid ist. Und jemand selber Leid erfahren hat oder schwere Krankheit oder was auch immer es ist, ich kann dem anderen, der eine ähnliche Situation nach mir durchmacht, wahrscheinlich eher eine Stütze sein, als wenn ich so von der grauen Theorie sprechen würde. Das kommt dann mehr von Herz zu Herz. Und das ist schon etwas, was wir nicht unterschätzen sollten. Als Christen, Nächstenliebe und helfen, das gehört zu unserem Leben, unserem Lebensstil. Und wir sollten uns nicht Leid wünschen, das wäre paradox und falsch. Aber wenn ich einmal was erlebt habe, kann ich mit wem anderen anders drüber reden, als wenn ich das nicht erlebt habe.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe von dir vorher, die Aussage, dann würdest du ja sagen, dass ein Zeugnis von Leuten, die Leid durchgemacht haben,
stark ist.
Stark ist.
Danke. Okay, du würdest sagen, stärker ist das.
Würdest du jetzt sagen, oder?
es ist stark.
Weil ich mittlerweile das anders sehe, dass eher Zeugnisse von Leuten, die ihr Leben lang mit Gott den Weg gegangen sind, vor allem Jugendliche und so weiter, und nie irgendwie was Großartiges verkehrt gemacht haben, diese Zeugnisse finde ich mittlerweile beeindruckender, weil ich mir denke, wie habt ihr das geschafft? Ich sehe es in meinem eigenen Leben, ja, Fehler machen ist leicht und dann dich auf Gott zu verlassen und zu sagen, danke Gott, dass du mir da geholfen hast, finde ich mittlerweile leichter, als dass du immer bei Gott geblieben bist, ohne dass du irgendwie etwas Negatives in deinem Leben gebraucht hast oder Leid gebraucht hast, dass du trotzdem an Gott festhältst, weil eigentlich menschlich gesehen, wieso brauche ich Gott, wenn es mir gut geht?
Also ich verstehe, was du sagst. Für mich ist es eher der Punkt, Leid ist so, wie wenn du auf die Zahnpastatube drückst und du siehst, was innen drin ist. Und ich stelle halt manchmal fest, dass wenn Leute wirklich Leid erleben, dass sie dann nicht festhalten an Gott. Und man sich dann fragt, ja gut, wenn es immer gut gegangen ist, war es vielleicht doch leichter. Ja. Und der Gedanke ist, glaube ich, für mich noch wichtig, wenn ich jetzt Leid erlebe, geht es nicht nur um mich. Ich meine, wenn ich Leid erlebe, geht es in meinen Gedanken in erster Linie um mich und Gott und so. Aber wenn ich jetzt dran denke, da sind ja so viele Leute, die mich sehen, die vielleicht auch das Leid miterleben. Komischer Gedanke, kann ich ein Zeuge sein, wie ich mit Leid umgehe, wie ich im Leid lebe mit Gott und dranbleibe? Ist das dann ein Zeugnis für andere? Ich glaube, das geht. Und das kann auch vielleicht jemand, der leidet, ein Stück wieder aufrichten und sagen, es hat Wert, da mit Gott durchzugehen. Es ist nicht alles hoffnungslos und vielleicht rührt es einen anderen und er trifft die Entscheidung, so einen Gott will ich auch nachfolgen.
Ich denke da an jeden Märtyrer, der um seines Glaubens willen gestorben ist. Furchtbares Leid, völlig ungerechtfertigt, er leiden musste. Und andere haben das beobachtet und sind zum Nachdenken gekommen und andere sind zum Glauben gekommen. Ja. Also das ist uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, dass mein Leid von anderen beobachtet wird und die fragen sich, wie gehe ich damit um und werden vielleicht selber ermutigt oder vielleicht auch nicht ermutigt, weil ich selber schlecht damit umgehe. Das heißt, wir können nicht jetzt krampfhaft versuchen, da stark zu spielen, wenn wir das gar nicht sind. Aber ich glaube, so im Leid, diese Herzensnähe, die kommt dann vielleicht noch besser zum Tragen.
Und dass es so ums Herz geht, sieht man auch bei den Emmaus-Jüngern, über die wir jetzt nicht ausführlich reden werden. Aber die leiden ja nicht körperlich, die leiden an der Seele, an ihren Hoffnungen, an ihren Vorstellungen und sind zutiefst erschüttert. Diese Geschichte lohnt sich zu lesen in Lukas 24. Ich möchte jetzt zum Ende hin noch mit euch einen Text lesen, der vielen Leuten eine große Hilfe ist beim Rückschlägen. Und ich möchte euch fragen, warum eine Hilfe ist und warum er gefährlich ist. Römer 8, Vers 28. Dein Auflachen sagt mir schon.
Ich ahne, was da steht.
Naja, viele kennen ihn auswendig. Also gut. Carmen, lies ihn uns doch mal vor, bitte.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Also wie hilft dieser Text im Leid und welche Gefahr steckt in diesem Text?
Also ich muss ein bisschen ringen mit diesem Text, weil er, glaube ich, nicht so leicht verdaulich ist. Ich persönlich tue mir mit dem Vers 17 viel leichter, wo Paulus sagt, ja, wenn wir wirklich mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Und das ist für mich ein positiver Ausblick. Nicht? Es geht nicht nur um das, was ich hier im irdischen Leben erlebe, sondern es geht um das Paradies, um immer bei Jesus zu sein. Wenn ich diesen Ausblick habe, tue ich mal leichter. Ich glaube nicht, dass der andere Text, der Vers 28, uns da wirklich immer von uns immer richtig verstanden wird. Ich sag's, wie es ist.
Also ich kann mit dem Text voll mitgehen. Ich glaube nur, dass er nicht immer überall passend ist. Und dass es jetzt nicht zum Trostdienst vielleicht.
Also manchen Leuten dient das vielleicht gar nicht zum Trost, ja, wenn du es ihnen dann sagst.
Ist es dann einfach eine Keule.
Ja.
Und ich glaube, da braucht es einfach dieses gewisse Maß an Empathie und was passt wann wo. Aber für einen persönlich ist mir das schon eine Hilfe, zu wissen, einfach, ich bleibe nicht, erstens mal, ich kreise nicht nur um mich und es bleibt nicht hier stehen, sondern es eröffnet mir auch diese Perspektive. Um was geht's wirklich? Ist es jetzt dieser Moment, diese Situation, in der ich bin, die so auswegslos ist, oder wo will ich hin zum Schluss? Schaue ich nach oben und sage, mein Ziel ist, einmal bei Gott zu sein, und das lässt das Leid dann einfach auch leichter zu ertragen. Also das Leid ist leichter zu ertragen, wenn ich das nicht so komplett mich unter diesem Wasserfall des Leides stehen bleibe, sondern sage, okay, geh einen Schritt raus, es muss mich nicht erdrücken, ich weiß, es kommt was Besseres.
Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass manche den dann so auslegen, dass das Leid in meinem Leben musste sein, damit es mir zum Guten dient. Das finde ich eine große Gefahr. Weil das würde heißen, dass das ganze Leid Gott gewollt ist und das muss es sein, weil sonst würde ich ja nicht zu Gott kommen oder die Liebe Gottes besser erfahren und so weiter und so fort. Du gibst ja eigentlich dem Leid dann seine Daseinsberechtigung oder der Sünde per se. Und da sehe ich großes Problem, sondern ich verstehe das eher so, dass das hast du eigentlich eher schon angesprochen, dass dieses, wenn ich durch dieses Leid durchgehe, es ist nicht Gott gewollt, aber es kann mich halt in der Beziehung zu Gott verändern. Charakterschule. Dass es mir dann zum Guten dient. Wie wir vorher gesprochen haben, dass ich entweder näher zu Gott komme oder mich mehr von ihm entferne. Und am besten wäre es natürlich zum Guten, näher hin zu Gott.
Ich würde die Frage auch stellen, wie ist Paulus selber mit dem Leid umgegangen? Im 2. Korintherbrief sagt er, er hat da seinen Pfahl, einen Stachel im Fleisch, nicht, und bittet Gott und es passiert nichts. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, so steht es zumindest in unseren Bibeln. Und im gleichen Atemzug sagt er, vielleicht ist die Sache eine Hilfe, damit ich mich nicht überhebe und stolz werde. Also er versucht hier für sich eine Lösung, eine Begründung zu finden und zweifelt nicht an der Güte Gottes. Und das ist das Erstaunliche. Ich würde mit dem Schicksal hadern und mit Gott hadern. Warum ich? Warum nicht wer anderer? Warum passiert mir das? Und Paulus sagt, na, seine Gnade ist trotzdem so groß, das reicht mir. Also und das ist eine gute Einstellung.
Einige Fallen, in die man tappen kann, wenn man leidet. Ja? Die Vergleichsfalle, die Selbstüberhebungsfalle und was weiß ich was alles. Paulus geht ja auch theologisch rein in Römer 5, das ist ja auch ein Text in der Studienanleitung, Verse 3 bis 5. Bedrängnis, vielleicht Leid, ja, bringt Geduld, Geduld Bewährung, Bewährung Hoffnung.
Und du hast ja von Hoffnung gesprochen in Vers 17, in Vers 18, im Römer 8 ist auch die Hoffnung da. Die Hoffnung lässt nicht zuschanden werden. Vielleicht ist es das, wofür wir dann in Anführungszeichen dankbar sind, weil wir umso mehr die Hoffnung festhalten. Wie die blutflüssige Frau. Mhm. Wie Jesus, der zu Jairus spricht, glaube nur.
Und unsere Hoffnung ist nicht nur eine bis zum Lebensende, sondern die geht noch darüber hinaus. Und das ist die starke Hoffnung.
Das ist stark, ja. Liebe Zuhörer und Zuschauer, wahrscheinlich macht ihr den einen oder anderen Kommentar und das ist gut so. Aber mich würde es sehr stark interessieren und uns alle hier, und wir versprechen, dass wir das anschauen. Was habt ihr durch Leid gelernt über euch selbst, über Gott, über das Leben? Ich weiß, das nicht leicht in kurzen Sätzen reinzuschreiben, aber ich würde mich freuen, wenn ich da einige Kommentare sehen könnte. Gut, wir beten am Ende. Darf ich bitten?
Gerne.
Danke, Jürgen.
Herr Jesus Christus, danke jetzt wieder für diese Runde, dass wir uns jetzt wieder anschauen durften. Verschiedene Geschichten, wo Menschen in Notsituationen waren oder Leid erlebt haben und wir sehen dürfen, wie du ihnen geholfen hast. Danke, dass die ganze Bibel voll ist mit solchen Geschichten, dass wir genug Geschichten haben, dass mindestens eine dabei ist, die auch uns persönlich anspricht, unserer Persönlichkeit, unserem Charakter entspricht. Hilf uns nur aufzupassen, dass wir diesen nicht einfach pauschalisieren und wir müssen es jetzt alle so handhaben wie bei allen Geschichten. Hilf uns einfach auch, dass wir, egal wie groß das Leid ist, und es ist einfach leicht zu reden, wenn es einem gut geht, aber egal wie groß das Leid ist, dass du uns hilfst, dass wir einfach diesen Blick auf dich nicht verlieren, dass wir an dir festhalten, egal was passiert, dass das das Wichtigste ist, einfach dieser Halt zu dir, diese Beziehung zu dir. Und dafür danke ich dir, dass du uns immer diese Hand ausstreckst und uns immer nachgehst. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.